Papst Franziskus kann eigentlich fast keinen Schritt tun, ohne dass es nicht die halbe Welt erfährt. Natürlich bei den großen Gottesdiensten und Audienzen, aber auch sonst im eher kleineren Rahmen bei den täglichen Messfeiern oder wenn er wieder einmal spontan die Obdachlosen auf dem Petersplatz besucht. Heute wird das Mittagsgebet mit ihm wieder live im Vatikanischen Fernsehen übertragen, ab 12 Uhr dann auf dem Petersplatz. Früher, da war das anders. Man wusste und weiß wenig über das Leben der Päpste damals. Einer, der aus dem Gedächtnis fast komplett verschwunden ist, über den aber trotzdem einige spannende Geschichten erzählt werden können, das ist Papst Leo XIII., der bis 1903 Papst war und mit 93 Jahren der älteste der Geschichte überhaupt. Und der Augsburger Kirchenhistoriker Jörg Ernesti, der hat jetzt vor kurzem die erste vollständige Biografie von Papst Leo XIII. Vorgelegt. Ein fast vergessener Papst, sagen Sie selber über Papst Leo XIII. Was aber hat Sie dann so fasziniert an seiner Person, dass Sie sich trotzdem mit ihm so intensiv beschäftigt haben?
Ja, ich denke, unter Leo XIII. Sind ganz wichtige Weichen gestellt worden für das 20. Jahrhundert, für die Entwicklung des Papsttums im letzten Jahrhundert bis in unsere Zeit. Also Leo XIII. Ist sicher der erste Medienpapst, der bewusst sich auch die Medien, sich in die Medien begeben hat. Er ist der Papst der sozialen Frage, der die christliche Soziallehre begründet hat und ein Pionier eigentlich als Papst auf dem Gebiet der vatikanischen Außenpolitik.
Über diese Stichpunkte wollen wir jetzt auch gleich noch ein bisschen sprechen. Herr Professor Ernesti, wenn man über frühere Päpste spricht, dann erinnert man sich vielleicht am ersten an die Texte, die sie verfasst haben, an die Enzykliken. Leo XIII. Hat direkt zum Amtsantritt eine Antrittsenzyklika geschrieben, die überschrieben ist über den Teufel der Gesellschaft. Das klingt fast ein bisschen nach Papst Franziskus.
Ja, also Leo XIII. Ist übrigens Rekordhalter, insofern er mehr Enzykliken verfasst hat als alle anderen Päpste, nämlich 86 Enzykliken. Dieses Genus, die Enzyklika, ist noch nicht so ganz alt. Eigentlich ist Leo XIII. Derjenige, der diese Gattung erst richtig groß gemacht hat. Der Titel täuscht im Grunde ein bisschen hinweg der ersten Enzyklika über das, was drinsteht. Leo XIII. Ist ein Papst gewesen, der bewusst das Gespräch mit der modernen Gesellschaft, mit der modernen Wissenschaft gesucht hat. Also da weniger den Teufel und alles Schlechte zuerst gesehen hat.
Sie haben jetzt gerade schon gesagt, er war auch der Begründer der modernen Außenpolitik. Das ist eins dieser Stichworte, was man über ihn lesen kann. Also ist es quasi diese Rolle in der Welt, die der Vatikan ja inzwischen ganz selbstverständlich hat, sich in den Krisen zu engagieren, da wo es gerade den Menschen schlecht geht. Das geht also alles auf ihn zurück, kann man das sagen?
Letztlich ja, denn bis 1870 hatten die Päpste ja einen eigenen Staat, einen nicht mal kleinen Staat, der ganz Mittelitalien umfasst hat. Und Leo XIII. War der erste Papst, der sich ohne Staatlichkeit als Gefangener in Vatikan, so haben sich die Päpste damals inszeniert, ohne ihren eigenen Staat orientieren musste und die vatikanische Politik neu ausrichten musste. Es ist ja eine ganz erstaunliche Entwicklung, dass seit Leo XIII., also seit 1878, alle Päpste bis 1978 diplomatisch ausgebildet waren und im diplomatischen Dienst der Kirche oder im Staatssekretariat tätig waren. Also ich spreche eigentlich gerne vom Zeitalter der Diplomatenpäpste. Das ist im Grunde genommen die Antwort der katholischen Kirche auf die verschiedenen Formen des Totalitarismus im 20. Jahrhundert, dass man dem diplomatisch ausgebildete, politisch versierte Päpste entgegensetzte.
Diplomatische Päpste und weniger große Theologen, das haben Sie nämlich auch schon gesagt in einem Interview, dass auch Leo XIII. Nicht zu den ganz großen Theologen zählte, wie die meisten Päpste der Neuzeit. Mit wem hat sich denn das geändert? Erst mit Benedikt XVI., der ja jetzt vor wenigen Tagen fast so alt geworden ist wie Leo XIII. Damals.
Ja, also die wenigsten Päpste in den letzten 500 Jahren waren vor ihrer Wahl zum Papst Theologieprofessoren gewesen. Und das gilt auch für die Päpste der letzten 150 Jahre. Benedikt XVI. Und vielleicht Johannes Paul II., der auch Universitätsprofessor war, bevor er Papst wurde, auch für eine kurze Zeit nur, war dann die längste Zeit ja auch Bischof von Krakau, Erzbischof. Die meisten Päpste waren tatsächlich nicht Gelehrte gewesen im heutigen Sinne, im akademischen Sinne. Aber die Päpste haben sich beraten lassen, die haben Berater herangezogen. Franziskus tut das heute auch, der selber ja kein Universitätsprofessor gewesen ist vor seiner Wahl zum Papst. Und das kennzeichnet eben auch das moderne Papsttum, dass da Berater eine relativ große Rolle spielen. Theologen, die dann für die Päpste tätig sind.
Wenn man über Leo den 13. spricht und liest, dann findet man ganz schnell Worte wie Arbeiterpapst oder dass es ihm um das soziale Gewissen auch ging. Der hat eine große Sozialenzyklika geschrieben mit dem Titel Rerum Novarum. Die gilt unter Experten als Mutter aller Sozialenzykliken. Hat er verstanden, Papst Leo der 13., dass es für die Kirche auch auf die Betonung der sozialen Frage ankommt, dass man auch so wahrgenommen wird in der Gesellschaft?
Ja, die soziale Frage war ja im 19. Jahrhundert etwas Neues durch den Beginn der industriellen Revolution. Die Kirche als Ganze, das Lehramt, hat relativ spät reagiert, eben mit Leo dem 13. Einzelne Vertreter wie der Mainzer Bischof Ketteler haben sich schon früher sehr markant geäußert. Aber das Lehramt eben erst 1891 mit der Enzyklika Rerum Novarum. Und es ist in der Tat so, dass die Grundprinzipien der katholischen Soziallehre da ausformuliert und ausbuchstabiert werden. Solidarität als das leitende Prinzip der Gesellschaft, das Gemeinwohl, das über allem steht, dem alle verpflichtet sind, die Subsidiarität, also dass man nicht gleich auf den Staat schauen soll, sondern erstmal schauen soll, auf einer niedrigen Ebene, in der Familie, im Betrieb die Probleme gelöst werden können. Das sind Prinzipien, die damals ausbuchstabiert worden sind. Und alle folgenden Päpste haben sich eigentlich auf Leo den 13. und Rerum Novarum immer wieder bezogen. Auch die Väter und Mütter der Bundesrepublik Deutschland waren ja ganz stark beeinflusst von diesen Gedanken der katholischen Soziallehre.
Wenn er jetzt der Gründer von so vielen Dingen ist, die man heute kennt, von der Soziallehre, von der Außenpolitik des Vatikan, wenn er angefangen hat, als Papst so viele Enzykliken zu schreiben, warum weiß man dann heute so wenig über ihn?
Ja, ich habe ja versucht, mit meiner Biografie ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Es ist tatsächlich so, dass es eine Zeit lang ja um das Papsttum ein bisschen still geworden ist in den Jahren nach dem Konzil. Also das Interesse an der Papstgeschichte hat so richtig Fahrt aufgenommen, eigentlich erst mit dem Jahr 2000 ungefähr, mit dem späten Johannes Paul II. Und das Interesse am Papsttum wird immer größer. Dennoch gibt es eigentlich relativ viele Lücken in der Papstgeschichte. Also es ist überraschend, dass nicht mal für alle Päpste der letzten 150 Jahre Biografien existieren, neuere Biografien existieren. Ich habe an drei Stellen versucht, diese Lücken zu füllen mit meinen Biografien über Paul den 6. zunächst, dann über den Weltkriegspapst Benedikt den 15. Aber über andere Päpste dieser Zeit liegen tatsächlich noch keine Vollbiografien, keine aktuellen Biografien vor.
Warum?
Also das Interesse ist da, aber es ist auch noch genug Arbeit zu tun, würde ich sagen.
Warum befassen Sie sich so gerne mit der Biografie von Päpsten? Weil es für Sie so spannende Charaktere sind, weil es eben Menschen sind, die dann auch viel Macht haben und viel entscheiden? Oder woher kommt Ihr Interesse?
Ja, ich merke auch, dass das Interesse beim Publikum da ist, nicht? Also, dass man nachgefragt ist, angefragt ist. Und also das macht auch Freude, im Grunde genommen im Gespräch zu sein mit Lesern, mit Hörern, die reagieren auf das, was man vorträgt. Also als Wissenschaftler produziert man auch nicht so ganz gerne Bücher nur für die Bibliotheken und für die Regale, sondern die Erkenntnisse, die man sich erarbeitet und auch im Verein mit anderen erarbeitet, sollen ja irgendwo auch bei den Leuten ankommen.
Dann will ich Sie zum Schluss noch fragen, man beschäftigt sich ja auch gerne mit historischen Figuren, um etwas zu lernen für die heutige Zeit. Was wir denn vielleicht von Papst Leo dem 13. noch lernen können? Er hat ja auch in gewissem Sinne ein spezielles Verhältnis zu Deutschland gehabt. Nicht nur eine Enzyklika an den Katholizismus in Deutschland geschrieben, sondern in gewissem Sinne auch den Kulturkampf beendet, wo es dann später hieß, im Volksmund, der Reichskanzler Bismarck habe sich am Weihwasser die Finger verbrannt. Also es war durchaus auch ein Thema von großer gesellschaftlicher Relevanz. Was heißt das denn für heute? Was lernen wir denn jetzt von ihm?
Ja, also das war dem Papst ein ganz großes Anliegen von Anfang an, den Kulturkampf abzuräumen und die Probleme, die daraus entstanden sind, für die deutsche Kirche zu beseitigen. Und er ist der deutschen und der preußischen Regierung sehr weit entgegengekommen, um den Kulturkampf eben zu beenden. Also mich hat an Leo dem 13. beeindruckt einmal die Offenheit für die moderne Gesellschaft und die Konzilianz, die Freundlichkeit, die Dialogbereitschaft, die dieser Papst gezeigt hat. Das ist tatsächlich etwas, was mich fasziniert hat an Leo dem 13.
Kann man's
kurz? Offenheit für die moderne Gesellschaft.
Kann man es kurz zusammenfassen? Er war in gewissem Sinne ein durchaus schlauer Vordenker dessen, was im 20. Jahrhundert passiert ist?
Ein konservativer Reformer.
Dann nehmen wir das als Überschrift vielleicht. Leo der 13. Papst und Staatsmann, eine Biografie von Professor Jörg Ernesti, Kirchenhistoriker an der Uni Augsburg. Danke Ihnen für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Schönen Sonntag.
Ihnen auch.
Wiederhören.